Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Monika Seinscher, herzlich willkommen. Oh, es ist ungewiss, wie lange es noch dauert, aber es wird definitiv noch dauern, bis ein Impfstoff gegen Covid-19 verfügbar ist und wir alle zu einem wirklich normalen Leben zurückkehren können. Da wäre es gut, wenn in der Zwischenzeit wenigstens Medikamente da wären, die gegen die Krankheit helfen. Klinische Studien mit einem eigentlich ganz hoffnungsvollen Kandidaten mussten allerdings im Mai abrupt gestoppt werden, nachdem eine Studie das Malaria-Medikament als sogar schädlich für Covid-19-Patienten eingestuft hatte. Ein herber Rückschlag, der möglicherweise auf völlig frei erfundenen Datensätzen beruht. Das ist unser erstes Thema. Außerdem haben wir ein uraltes, geschnitztes Vögelchen im Programm, das in China entdeckt wurde. Wir zeigen das erste Bose-Einstein-Kondensat im Weltall und wir gehen auf die Kritik der Deutschen Gesellschaft für Informatik an der Datentransparenzverordnung ein. Gleich zwei wichtige Fachjournale haben am Donnerstag vergangener Woche jeweils eine viel beachtete Studie zurückgezogen. Beide Studien waren erst im Mai veröffentlicht worden. Beide behandeln Ansätze zur Therapie von Covid-19 und beide haben dasselbe Problem. Sie basieren auf Daten, an deren Glaubwürdigkeit, vorsichtig ausgedrückt, immer mehr Zweifel aufkommen. Geliefert wurden die Daten von der US-amerikanischen Firma Surgisphere. Annike Meyer hat nachgefragt, was es mit der Firma und deren Datenbank auf sich hat.
Ich meine, es ist unvorstellbar, dass so etwas stimmig ist und ich glaube, die gesamte Studie ist gefaked.
Frank Brunkhorst gehört zu denen, die von Anfang an skeptisch waren. Er ist Leiter des Zentrums für klinische Studien am Universitätsklinikum Jena. Die Studie, die ihn so irritiert, ist am 22. Mai in The Lancet erschienen, einer der wichtigsten Fachzeitschriften für medizinische Forschung. Basierend auf den in der elektronischen Patientenakte vermerkten Daten von etwa 96.000 Patienten kommen die Autoren daran zum Schluss, dass das Malaria-Medikament Hydroxychloroquin nicht gegen Covid-19 hilft, sondern im Gegenteil die Sterblichkeit erhöhen kann. Frank Brunkhorst ist einer von 120 Wissenschaftlern, die in einem offenen Brief an die Autoren die Glaubwürdigkeit der Studie angezweifelt haben.
Es fiel mir auf, dass nur 4 Autoren für eine große Datenmenge verantwortlich gezeichnet haben und dass einer dieser Autoren der Inhaber einer Firma ist, die mir bisher nie was gesagt hat, Surgisphere. Das kam mir sehr verdächtig vor.
Surgisphere hatte die Daten geliefert, auf denen nicht nur die Veröffentlichung in The Lancet basiert, sondern auch eine zweite viel besprochene Studie im New England Journal of Medicine. Durch den Rückzug gleich beider Studien ist Surgisphere und damit auch der Unternehmensgründer Sapan Desai in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt. Die Frage ist, woher kommen die Daten, die dort angeblich ausgewertet worden sind, tatsächlich? Was steckt hinter Surgisphere? Peter Ellis, Data Scientist bei der Consulting-Firma Naus Group und Autor eines vielgelesenen Statistikblogs, begann als einer der ersten, diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Erstmal gar nicht kompliziert, sondern einfach mit einem Besuch auf der Surgisphere Homepage.
Then what I was seeing was just like, I was just thinking, my God, this just cannot be right.
Ich habe mir das angeguckt und dachte, oh mein Gott, das kann nicht stimmen. So eine Firma hat einfach nicht die Kapazität, um eine Datenbank von dieser Größe zu erstellen.
Surgisphere hat laut Dun & Bradstreet, einem Anbieter von Wirtschaftsinformationen, einen Jahresgewinn von etwa $45.000 und beschäftigt 2 Mitarbeiter. Firmengründer Sapan Desai gab gegenüber dem Guardian letzte Woche an, es wären 11. Die Datenbank soll sich angeblich aus den elektronischen Patientenakten der Krankenhäuser speisen, die Vertragspartner von Surgisphere sind. Teil des Vertrags ist es, dass Surgisphere die Erlaubnis erhält, die Daten der elektronischen Patientenakten anonymisiert in seine Datenbank aufzunehmen und mit Hilfe künstlicher Intelligenz auszuwerten.
Es gibt tatsächlich Datenbanken, die so funktionieren. Aber wenn man auf deren Homepage geht, gibt es da Unmengen von Hintergrundinformationen und es ist klar ersichtlich, mit wem sie arbeiten. Auf der Homepage von Surgisphere war davon nichts zu sehen.
Kundenkontakte oder Kollaborationspartner findet man auf der Homepage nicht. Dabei müssten laut dem, was aus den Studien über die Datenbank bekannt ist, fast 700 Kliniken Kunde bei Surgisphere sein. Auch in den Publikationen werden die beitragenden Krankenhäuser nicht genannt. Die Firma selber gibt an, aus vertraglichen Gründen Kunden nicht namentlich nennen zu dürfen. Nancy Dreyer meint in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Deutschlandfunk, für die Glaubwürdigkeit sei die Nennung von Partnern unerlässlich. Sie ist leitende Wissenschaftlerin bei IQVIA, einem Unternehmen, das unter anderem Datenbanken erstellt. Es hat über 60.000 Mitarbeiter. In der Stellungnahme heißt es weiter:
Surgisphere erwähnt auch, dass das Unternehmen die Leitlinien für Register der US-Agentur für Gesundheitsfürsorge, Forschung und Qualität, der AHRQ, befolgt. Ich bin Senior Editor für diese Leitlinien. Und diese zurückgezogenen Studien sind ganz sicher nicht in Übereinstimmung mit den guten Regeln der AHRQ.
Etwas, das ganz sicher mit sehr vielen Richtlinien nicht vereinbar ist, ist die Behauptung von Surgisphere, Erhebung und Analyse der Daten seien ganz ohne Ethikantrag möglich. Frank Brunkhorst ist dementsprechend ziemlich überrascht, dass angeblich 5 deutsche Krankenhäuser zu Surgispheres Kundenstamm gehören. So zumindest ist es im Appendix einer der gerade zurückgezogenen Studien zu lesen.
Dann habe ich mich gefragt, welche Krankenhäuser das denn sein sollten. Die würden sich ja strafbar machen, wenn sie Daten einem US-Unternehmen ohne Einverständniserklärung, ohne vorliegendes Ethikvotum einem US-Unternehmen zur Verfügung stellen würden. Das ist undenkbar.
Eine Firma, die mit 11 oder auch 2 Mitarbeitern fast 700 Krankenhäuser weltweit versorgt, die eine Datenbank besitzt, in der ein Viertel aller registrierten Covid-19-Patienten verzeichnet wären, die niemand kennt, mit der niemand zusammenarbeitet, die innerhalb von Wochen schafft, woran große IT-Firmen seit Jahren arbeiten, die gegen Datenschutzbestimmungen mehrerer Länder verstößt?
Ich habe zwischendurch gedacht, das muss ein Scherz sein. Einer von der Sorte, wo Leute Blödsinn veröffentlichen, um die Lücken des Systems aufzuzeigen. Aber das ist hier anscheinend nicht der Fall.
Unklar ist aber, was der Fall ist. Die Datenbank hat, so scheint es, nie existiert. Die Firma selbst möglicherweise bald auch nicht mehr. Fast der gesamte Inhalt der Homepage wurde gelöscht. Ebenso die Profile auf Facebook und Twitter. Alle Publikationen, an denen Surgisphere bzw. Sapan Desai beteiligt waren, werden jetzt noch einmal geprüft.
Annike Meyer war das über Surgisphere und seine angebliche Datenbank. Die ursprüngliche menschlicher Kunst reichen sehr viele Jahrtausende zurück. Fast überall auf der Welt finden sich zum Beispiel Höhlenmalereien. Skulpturen dagegen, etwa geschnitzte Tiere oder Venusfiguren, sind so gut wie nur aus Fundplätzen auf der Schwäbischen Alb bekannt. Jetzt aber gibt es einen neuen Fund aus China, der in der Zeitschrift PLOS ONE vorgestellt wird. Michael Stang hat ihn sich angeschaut.
Bei archäologischen Ausgrabungen wird das abgetragene Erdreich in der Regel später gesiebt oder geschlemmt, da sich darin häufig Kleinteile befinden, etwa Perlen oder Zähne. Bei einer Ausgrabung im chinesischen Lingjing hat genau das nun zu einem überraschenden Fund geführt, so Francesco de Errico von der Universität in Bordeaux. Ein kleiner Vogel, keine 2 Zentimeter lang, nur gut 12 Millimeter hoch. Es handelt sich um eine winzige geschnitzte Figur. Wir haben verschiedene Datierungen und statistische Analysen vorgenommen und kommen zu dem Schluss, dass sie rund 13.500 Jahre alt ist. Die Datierungen seien schwierig gewesen, so der italienische Archäologe. Denn der Vogel lag in dem Abraum einer Ausgrabung von 1958, wo einiges durcheinander gekommen war. Der Vogel ist dunkelbraun, das Material ist verbrannter Knochen. Die Schnitzereien sind aufwendig, das kann man unter dem Mikroskop gut erkennen. Wir haben 68 Schnitte entdeckt, bei der 4 verschiedene Schnitztechniken verwendet wurden. Es handelt sich also nicht um eine Schnitzerei, die man nebenbei erledigt, sondern um einen arbeitsintensiven Vorgang, bei dem viel Fingerspitzengefühl gefragt war.
And what make it very special?
Das Besondere an dieser Figur ist auch, dass die Künstlerin oder der Künstler ein Podest mitgeschnitzt hat, auf dem der Vogel steht, sodass man ihn irgendwo hinstellen kann. Zudem ist der Schwanz unnatürlich verlängert, damit die Figur nicht vornüber kippt. Ob der kleine Singvogel einst in einer Art prähistorischen Setzkasten stand, ein Spielzeug war oder von Schamanen zur Vorhersage der Zukunft genutzt wurde, könne er nur raten, so Francesco de Errico, denn es sei bisher nur ein Einzelfund. Unabhängig von der möglichen Funktion oder dem Nutzen der Figur, erlaubt der Fund neue Einblicke in die Frühzeit der Kunst. Es ist gut möglich, dass es in Ostasien schon früh eine Tradition des Figurenschnitzens gab, vielleicht schon in der Altsteinzeit. Es ist denkbar, dass das Schnitzen von dreidimensionalen Figuren nicht einen einzigen Ursprung haben muss, sondern es verschiedene Ursprünge gegeben hat und die Figuren haben möglicherweise unterschiedliche Rollen in den jeweiligen Gesellschaften gespielt. Der kleine Vogel gilt mit seinen 13.500 Jahren als der älteste Beleg der dreidimensionalen Darstellungskunst in Ostasien. Damit ist er allerdings deutlich jünger als die Elfenbeinschnitzereien aus Süddeutschland und Österreich.
Michael Stang war das über ein altes chinesisches Vögelchen. Vor ziemlich genau 25 Jahren haben zwei Forschungsteams eine physikalische Sensation verkündet. Ihnen war es gelungen, einen neuen Materiezustand zu erzeugen, ein Bose-Einstein-Kondensat. Vereinfacht ausgedrückt ist das eine ultrakalte Gaswolke, deren Atome sich zu einem einzigen Quantengebilde zusammentun, eine Art Superatom. Jetzt, pünktlich zum Jubiläum, ist US-Fachleuten eine neue Sensation geglückt. Sie haben es geschafft, ein solches Bose-Einstein-Kondensat dauerhaft in der Schwerelosigkeit zu erzeugen, und zwar an Bord der Internationalen Raumstation. Frank Grote-Lüschen hat mit den Forschern gesprochen.
We have some exercise equipment on board the space station.
Vor einiger Zeit auf der Internationalen Raumstation. Astronautin Sunny Williams zeigt die Fitnessgeräte, mit denen sich die Crew der ISS in Form hält. Zum Beispiel das Fahrrad.
This is the bike. So all you need to do is actually clip your feet in and then you can start pedaling.
Einem aber bereitet der Heimtrainer Kopfzerbrechen, dem Physiker Rob Thompson vom Jet Propulsion Laboratory der NASA.
It actually sits right next to an exercise bike.
Unser Experiment befindet sich gleich neben dem Fahrrad, sagt Thompson. Deshalb machen wir unsere Versuche möglichst dann, wenn die Crew schläft.
We try to take those measurements when the astronauts are all asleep.
Der Grund: Das Experiment von Rob Thompson ist hochempfindlich. Eine Wolke aus zig Millionen Atomen, in der Schwebe gehalten durch einen Magnetkäfig und per Speziallaser gekühlt bis nahe an den absoluten Temperaturnullpunkt. Unter diesen Extrembedingungen passiert etwas Bemerkenswertes. Die kalte Wolke transformiert sich in einen exotischen Materiezustand, ein Bose-Einstein-Kondensat. Man nennt das manchmal den fünften Zustand der Materie, einst postuliert von Albert Einstein. Kühlt man die Gaswolke extrem ab, gewinnt die Quantennatur die Oberhand. Die Atome überlappen sich wie Wellen und sind nicht mehr voneinander zu unterscheiden. So gesehen marschieren sie in perfektem Gleichschritt. Erstmals erzeugt wurde dieser Zustand vor 25 Jahren in den USA. Die Fachwelt war fasziniert. Plötzlich konnte sie die Kuriositäten der Quantenphysik nicht mehr nur an einzelnen Atomen beobachten, sondern an einem makroskopischen Objekt, einer Wolke aus ultrakaltem Gas. Doch ein Problem blieb. Oft genug stört bei den Experimenten die Schwerkraft. Sie zieht und zerrt an den Atomen und reißt die Wolke nach Sekundenbruchteilen in Stücke.
The main reason to go to space is to observe atoms for longer periods of time.
Deshalb wollten wir mit dem Experiment in den Weltraum. Dort lässt sich ein Bose-Einstein-Kondensat viel länger aufrechterhalten als auf der Erde. Nicht nur für Sekundenbruchteile, sondern mehrere Sekunden lang. Und dadurch lässt sich das Kondensat viel genauer vermessen. 2018 begann das Experiment. Eine Rakete brachte es zur ISS. Es ist eine Box vom Format eines kleinen Kühlschranks, mit dem die ISS-Crew nur wenig Arbeit hat. Denn es wird vom Boden aus ferngesteuert.
Now we're all actually operating it from our homes.
Im Moment machen wir das von zu Hause aus, wegen der Corona-Pandemie. Das ist schon komisch. Da schießt die ISS mit 17.000 Meilen pro Stunde über unsere Köpfe hinweg und wir steuern unser Experiment vom Bett aus oder vom Esstisch. Doch die Sache hat Erfolg. Mittlerweile gelingt es dem Team, pro Tag bis zu 200 Kondensate zu erzeugen und zu studieren. Derzeit sei das alles noch pure Grundlagenforschung, sagt Rob Thompson. Aber in Zukunft könnte ein Bose-Einstein-Kondensat im All auch handfeste, praktische Anwendungen bringen, zum Beispiel als ultrasensibler Schwerkraftsensor. Ein Kondensat an Bord eines Satelliten, der um den Mond oder um einen Asteroiden kreist, könnte dort geringe Abweichungen der Schwerkraft aufspüren, die auf Bodenschätze hindeuten. Und Erdbeobachtungssatelliten könnten das Abschmelzen von Eisschilden durch den Klimawandel beobachten, und zwar 10-mal präziser als heute. Bis 2024 soll das Experiment auf der ISS noch laufen. Danach träumen die Fachleute bereits von einem Nachfolger, der die schwebenden Kondensate noch deutlich genauer unter die Lupe nehmen soll.
Auf der Internationalen Raumstation wurde zum ersten Mal ein Bose-Einstein-Kondensat erzeugt. Das war ein Beitrag von Frank Grote-Lüschen. Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass das Gesundheitswesen dringend digitalisiert werden muss. Daten müssen schneller zur Verfügung gestellt und ausgetauscht werden können. Ermöglicht werden soll die Digitalisierung durch ein Gesetz, das der Bundestag schon im Dezember verabschiedet hat. Das Digitale Versorgungsgesetz. Von Anfang an allerdings ist dieses Gesetz heftig kritisiert worden, denn Datenschutz und die Sicherheit der Patientendaten kommen darin gar nicht vor. Die Regierung versprach, diesen Missstand mit einer sogenannten Datentransparenzverordnung zu ändern. Genau diese Verordnung wird jetzt aber von der Gesellschaft für Informatik scharf kritisiert. Deshalb bin ich verbunden mit dem Technikjournalisten Peter Welchering. Peter, erstmal vorweg, worum geht es bei dieser Datentransparenzverordnung genau? Was soll die regeln?
Also im Wesentlichen soll die regeln, was denn mit den Behandlungs- und Versichertendaten von gut 70 Millionen Pflichtversicherten passiert. Und da geht es unter anderem um die Weitergabe etwa von Patientendaten an Forschungseinrichtungen. Das ist ja prinzipiell eine sehr sinnvolle Sache, weil damit etwa Therapien überprüft werden können. Und mit so einer großen Datenbasis können sogar neue Forschungsansätze möglich werden. Aber entscheidend ist eben, wie mit den Daten umgegangen wird. Gespeichert werden die Daten dann ja in einem Forschungsdatenzentrum, unverschlüsselt. Und nach massiven Einsprüchen der Datenschützer sollen die dann lediglich pseudonymisiert weitergegeben werden.
Und warum reicht die Pseudonymisierung der Patientendaten dann hier nicht aus?
Ja, die Verordnung sieht vor, dass hier mit sogenannten Lieferpseudonymen gearbeitet wird. Das heißt, jedem Versicherten wird stets dasselbe Pseudonym zugeordnet. Das über ganz lange Zeit, das auch bei einem Krankenkassenwechsel. Und unter dem Pseudonym sind dann auch erhobene Daten einzusehen, wie etwa das Geburtsjahr des Versicherten, sein Geschlecht, Postleitzahl seines Wohnortes, die Betriebsnummer der Krankenkasse und natürlich sämtliche Verordnungen, Therapien, Operationen und so weiter.
Okay, aber die meisten Forschungsinstitute dürften noch gar kein Interesse daran haben, aus Datensätzen auf die Identität einzelner Patienten zurückzurechnen, oder? Also ist es doch gar nicht schlimm.
Nee, bei universitären und akademischen Forschungseinrichtungen, da ist das wohl so. Da kann man das unterstellen. Bei den Forschungsabteilungen von Pharmaunternehmen, da sieht das dann schon wieder ganz anders aus. Denn Pharmaunternehmen sind an diesen Patientendaten interessiert, weil die so auch den Erfolg ihrer Außendienstler besser kontrollieren können. Mit rückgerechneten Daten kann nämlich ermittelt werden, ob ein bestimmter Arzt nach dem Besuch eines Pharmavertreters beispielsweise signifikant öfter ein bestimmtes Medikament verordnet hat. Und die Zuordnung zu einem Arzt, die erfolgt in diesem Fall über die zurückgerechneten Patientennamen. Und das lässt die Datentransparenzverordnung eben ausdrücklich zu. Das ist der Knackpunkt dabei.
Und was kritisiert jetzt die Deutsche Gesellschaft für Informatik genau und was fordert sie?
Also die Forderung der Gesellschaft für Informatik ist ziemlich weitreichend. Die Informatiker sagen dem Bundesgesundheitsministerium, zieht diese Verordnung zurück, vollständig. Oder anders gesagt, schiebt sie in den Schredder. Und dann setzt euch bitte mit Leuten, die Ahnung haben von Datenschutz und Datensicherheit, an einen Tisch und erarbeitet bitte gemeinsam eine Verordnung, die Patientendaten wirklich schützen kann. Denn bei den Patientendaten haben wir sozusagen zwei Angreifertruppen. Nicht nur eben Forschungsunternehmen, etwa der Pharmaindustrie, die interessiert sind, sondern auf der anderen Seite auch die organisierte Kriminalität. Es kam in der Vergangenheit sogar beim deutschen Politiker zu einem Erpressungsfall, weil seine Patientendaten von organisierter Kriminalität erbeutet wurden. Und dagegen müssen Patientendaten gesichert werden. Das ist ganz klar die Forderung der GI. Das war auch die Forderung im Umfeld dieses gesamten Gesetzgebungsverfahrens. Und weil das digitale Versorgungsgesetz hier eben nicht ausgereicht hat, hat man große Hoffnungen gehabt, dass das eben jetzt mit dieser Datentransparenzverordnung passiert. Aber das Problem dabei, die Datentransparenzverordnung hat im Wesentlichen das, was das digitale Versorgungsgesetz eben auch einfach nur vorgesehen hat, nämlich eine unbeschränkte, unkontrollierte Weitergabe von Daten, auch ebenso sanktioniert. Und deshalb geht das nicht. Deshalb sagen die Informatiker, hier müssen klare Regeln her und die müssen eben der Datensicherheit auch gerecht werden können.
Herzlichen Dank. Peter Welchering war das über die Kritik der Deutschen Gesellschaft für Informatik an der Datentransparenzverordnung der Bundesregierung. Die weiteren Themen aus der Wissenschaft fasst heute Magdalena Schmude zusammen.
Die Höhe von Gebirgen hängt von einem Kräftegleichgewicht in der Erdkruste ab. Gebirge wie die Anden oder der Himalaya liegen auf sogenannten Subduktionszonen. Das sind Regionen, in denen sich Platten der Erdkruste aufeinander zubewegen und eine davon gezwungen wird, unter die andere abzutauchen. Dabei türmen sich oberirdisch Gebirge auf. Unterirdisch entsteht eine starke Reibung und dadurch Spannung zwischen den Platten. Forschende vom Geoforschungszentrum in Potsdam konnten jetzt zeigen, dass zwischen dieser Spannung und den Kräften, die durch Gewicht und Höhe des Gebirges entstehen, ein Gleichgewicht besteht. Die unterirdischen Kräfte bestimmen also, wie hoch ein Gebirge ist. Bisher vermutete man, dass Erosion und Verwitterung, die an der Erdoberfläche stattfinden, die Obergrenze für die Höhe eines Gebirges bestimmen. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature vor. Bestimmte Blutzellen lassen Vorhersagen über den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung zu. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Wissenschaftlern aus Wuhan, die in der Fachzeitschrift eBiomedicine erschienen ist. Forschende an der Universitätsklinik Essen konnten die Ergebnisse an Patientinnen in Deutschland bestätigen. Demnach führt eine niedrige Zahl an sogenannten T-Killerzellen, die den Oberflächenmarker CD8 tragen, zu einem schwereren Verlauf der Krankheit. Die T-Zellen töten normalerweise virusinfizierte Zellen ab. Gibt es zu wenige davon im Körper, kann sich das Virus leichter ausbreiten. Die Ergebnisse könnten helfen, die Behandlung von Covid-19-Patienten zu verbessern, die durch Vorerkrankungen oder eine Chemotherapie weniger T-Killerzellen im Blut haben. Ein früher Frühling kann Trockenheit im Sommer verstärken, denn warme Temperaturen im Frühjahr führen zum vorzeitigen Ergrünen von Pflanzen und Bäumen. Dabei entziehen sie dem Boden viel Wasser, das später im Sommer fehlt. Kommt dann eine Hitzewelle, gibt es weniger Verdunstung und dadurch weniger Kühlung. Die Temperaturen steigen stärker und die Trockenheit nimmt zu. Das haben Forschende aus München am Beispiel des Jahres 2018 gezeigt. Wie sie im Fachjournal Science Advances beschreiben, erklärt der Frühlingseffekt etwa die Hälfte der extremen Trockenheit im Sommer 2018. Mäuse haben eine Schlummertaste. Werden bestimmte Nervenzellen im Gehirn aktiviert, fahren die Mäuse ihren Stoffwechsel und die Körpertemperatur herunter und fallen in eine tagelange Starre, die dem Winterschlaf ähnelt. Das berichten zwei Forschungsteams in Veröffentlichungen im Fachmagazin Nature. Sie stimulierten die Neuronen bei Labormäusen mit Laserlicht und bestimmten Chemikalien und konnten so die Starre auslösen. Blockierten sie dagegen die Neuronen, blieb die Starre aus. In der Natur nutzen die Tiere diesen Mechanismus, um Zeiten mit schlechter Futterversorgung zu überstehen. Archäologinnen haben das älteste bekannte Theater Großbritanniens gefunden. Die Reste des Schauspielhauses mit dem Namen Red Lion wurden im Osten von London entdeckt. Das berichten Forschende vom University College London. Das Theater wurde vermutlich um das Jahr 1567 errichtet und war ein Ort, an dem durchreisende Schausteller ihre Programme aufführten. Dass es das Red Lion gab und wie es dort aussah, war aus Gerichtsakten aus dem 16. Jahrhundert bekannt. Wo das Theater gestanden hatte, war bisher aber nicht klar. Neben Resten der hölzernen Bühnenkonstruktion wurden bei der Ausgrabung auch Trinkgefäße gefunden, was zeigt, dass es am gleichen Ort außerdem ein Gasthaus gegeben haben muss.
Das waren die Meldungen mit Magdalena Schmude.
Sternzeit, 11. Juni, Äskulap und die geteilte Himmelsschlange. Gegen Mitternacht überschreitet halb hoch am Südhimmel der Stern Unuk al-Hai die Nord-Süd-Linie. Wie viele andere Sternnamen leitet sich auch Unuk al-Hai aus dem Arabischen ab und bedeutet Hals der Schlange. Dieser Stern ist der hellste im Sternbild Schlange, das zu beiden Seiten des Frühsommersternbilds Schlangenträger zu finden ist. Die Schlange besteht als einzige Himmelsfigur aus zwei Teilen. Der Kopf der Schlange mit dem Stern Unuk al-Hai befindet sich rechts vom Schlangenträger. Der Schwanz der Schlange dagegen liegt rund 30 Grad weiter links, zwischen dem Schlangenträger und dem Sternbild Adler. In der antiken Mythologie galt der Schlangenträger als Äskulap, der Gott der Heilkunst. Einst soll er eine Schlange getötet haben, die auf wundersame Weise durch Kräuter wiedererweckt wurde, die er eine andere Schlange gebracht hatte. Äskulap sah das und machte auf diese Weise tote Menschen wieder lebendig. So wurde der Äskulap-Stab mit der Schlange zum Symbol der ärztlichen Kunst. Auf alten Sternkarten sind beide Figuren stets gemeinsam dargestellt. Der Schlangenträger hält das Tier mit beiden Armen fest, sodass weite Teile der Schlange eigentlich quer über seinen Rücken verlaufen müssten. Als die Internationale Astronomische Union vor 90 Jahren die Grenzen der Sternbilder verbindlich festlegte, mussten Schlangenträger und Schlange getrennt werden. Und so schleicht jetzt nachts über den Südhimmel ein Trio aus Äskulap und Kopf und Schwanz der Schlange.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Nach uns um 17.05 Uhr folgen die Kollegen aus der Wirtschaft und die ziehen eine Zwischenbilanz zur Corona-Soforthilfe. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Wir wissen vieles nicht über die Herkunft unseres Wissens oder wollen es nicht wissen.
During that time,
während dieser Zeit wurden die Körper enthauptet,
beheaded the bodies,
die Schädel genommen, in große Töpfe geworfen, gekocht,
put into big pots, boiled.
Dann wurden sie nach Deutschland verschifft, für die sogenannte wissenschaftliche Forschung.
For the so-called pseudo-scientific research.
Wissenschaft.
And I want to know.
Ich möchte wirklich wissen,
what could the results produce? What could they find out?
Was haben sie herausgefunden?
Rassendenken. Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16:30 Uhr.